Hinweis: Diese Podcast-Folge wurde vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellt. Sowohl der Text als auch die Stimme sind automatisch generiert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Sozinianismus-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Sozinianismus, einer theologisch-philosophischen Denkrichtung, die seit dem 16. Jahrhundert grundlegende Glaubenslehren hinterfragt. Es geht um die Einheit Gottes, die Trinitätslehre, die Sühneopferlehre, die Erbsündenlehre und die Frage nach der Präexistenz Jesu. Begleiten Sie uns auf dieser Reise in die Geschichte des freien religiösen Denkens. Stell dir eine Stadt im 16. Jahrhundert vor. Die Gassen füllen sich mit Flugschriften, Predigten hallen aus Kirchen und in Hinterhöfen beraten Gelehrte über die Natur Gottes. Plötzlich läuft eine Provokation durch die Druckerpressen: Jesus ist nicht Gott. In einer Zeit, in der Theologie Staatsräson war und Bekenntnisidentität Gemeinschaft stiftete, klangen solche Sätze wie Brandstiftung. Diese Brandstiftung nannte man Antitrinitarismus, die Ablehnung der Drei-Personen-Lehre Gottes. Und sie rief nicht nur theologische Erwiderungen, sondern auch juristische, politische und teils tödliche Reaktionen hervor. Die Kontroversen, die daraus entstanden, liefen nicht entlang einfacher konfessioneller Linien, sie verbanden persönliche Schicksale, Druckereien, Landesherren und internationale Netzwerke. Wer argumentierte gegen die Dreieinigkeit? Welche Antworten fanden Lutheraner und Calvinisten? Und wie entwickelte sich daraus eine eigenständige Schule, die wir heute als Sozinianismus oder Unitarismus kennen? Diese Fragen führten zu Verhandlungen, Verurteilungen und zur Entstehung neuer religiöser Orte, und sie spiegeln zugleich, wie eng Glaubenslehre und Macht in der frühen Neuzeit miteinander verflochten waren. Die Wurzeln der antitrinitären Bewegung reichen in verschiedene Stränge der Reformationszeit. Michael Servetus, ein spanischer Arzt und Theologe, publizierte 1531 und 1553 Schriften, in denen er die gängigen Trinitätsformulierungen angriff. Seine Reise nach Genf endete 1553 mit Verhaftung und Hinrichtung durch den Rat der Stadt auf Betreiben von Johannes Calvin. Der Fall Servetus blieb ein Fanal. Calvinisten warfen ihm Irrlehre vor und rechtfertigten die Verfolgung als Schutz der öffentlichen Ordnung. Gegner sahen in seiner Hinrichtung ein Signal, dass konfessionelle Intoleranz bereit war, Leben zu kosten. Parallel dazu entwickelten sich in Polen-Litauen, im Herzen eines religiös vielfältigen Reiches, andere Formen des Antitrinitarismus. Hier bildeten sich bald die sogenannten polnischen Brüder, eine organisierte Gemeinschaft, die theologische Positionen sammelte, systematisierte und öffentlich vertrat. In ihrem Denken spielten die Ideen der italienischen Brüder Lelio und Fausto Sozzini eine zentrale Rolle. Besonders Fausto Sozzini, der Ende des 16. Jahrhunderts nach Polen kam, beeinflusste die systematische Ausformung dessen, was später Sozinianismus genannt wurde. Polen-Litauen bot zunächst ein ungewöhnliches Experiment. Die Warschauer Konföderation von 1573 garantierte rechtliche Freiheiten für verschiedene Konfessionen und schuf damit einen Raum, in dem antitrinitarische Gruppen relative Sicherheit fanden. Sie gründeten in Rakau eine Gemeinde und eine Akademie. Die dort erscheinenden Schriften, später gebündelt im Rakauer Katechismus 1605, verbreiteten antitrinitarische Argumente systematisch. Die Rakauer Druckerei produzierte theologische Lehrbücher, polemische Broschüren und katechetische Texte, die weit über die Grenzen des Landes hinaus rezipiert wurden. Diese gedruckten Werke machten die Bewegung zugleich sichtbar und angreifbar. Für Gegner waren sie Beweise einer organisierten Häresie, für Anhänger dienten sie als Lehr- und Verteidigungsinstrument. In Deutschland und in den Niederlanden reagierten Lutheranern und Calvinisten mit unterschiedlicher Stoßrichtung. Lutheraner beriefen sich auf die kontinentale orthodoxe Tradition und formulierten in der Konkordienformel bzw. der späteren lutherischen Orthodoxie eine klare Dreieinigkeitslehre. Für sie war die Dreieinigkeit kein nebensächliches Dogma, sondern Kernstück christlicher Identität. Abweichungen konnten die Sakramentenlehre, die Person Christi und die Rechtfertigungslehre unterminieren. Daher organisierten lutherische Fakultäten und Prediger Disputationen, schrieben Widerlegungen und appellierten an Landesherren, unitarische Lehren zu verbieten. Calvinisten hingegen agierten nicht einheitlich. Johannes Calvin selbst vertrat eine scharfe Linie gegen Häresie, seine Beteiligung an der Verurteilung Servetus markiert dies und viele reformierte Gemeinden verfolgten antitrinitarische Lehrer aktiv. Zugleich boten reformierte Stadtrepubliken wie Genf eine starke Theorie kirchlicher Disziplin, die theologische Abweichler vor säkulare Richter bringen konnte. Die Spannungen nahmen bald organisatorische Formen an. Antitrinitarische Schriften provozierten theologische Gutachten, die in Sammlungen und Flugblättern beantwortet wurden. Synoden setzten Exkommunikationen und Bannflüche gegen abweichende Prediger ein, Strafgesetze existierten in mehreren Territorien. In Polen kombinierte sich anfängliche Toleranz mit zunehmendem Druck, die polnischen Brüder konnten trotz Schutz durch einige Magnaten nicht dauerhaft immun gegen politische Wendungen sein. Ihre Lehrbücher und die Rakauer Akademie machten sie zur Zielscheibe konfessioneller Polemik und kirchenstaatlicher Maßnahmen. In anderen Regionen sorgten lokalpolitische Allianzen dafür, dass antitrinitarische Lehre entweder geduldet oder rigoros verfolgt wurde. Netzwerke spielten eine zentrale Rolle, antitrinitarische Theologen korrespondierten mit Gleichgesinnten in Italien, der Schweiz, den Niederlanden und England. Die Druckpressen verbreiteten Argumente rasch. Übersetzungen des Rakauer Katechismus und sonstiger Werke erreichten englische und niederländische Leser und stießen dort auf teils heftigen Widerstand. Dies machte die Debatte transnational. Ein süddeutscher Theologe konnte das Rakauer Pamphlet kritisieren, während ein polnischer Drucker eine Antwort nach Antwerpen schickte. Solche Wechselwirkungen verstärkten die Kontroverse, weil jede Seite die Argumente der anderen präziser formulierte und zugleich neue politische Verbündete suchte. Nicht zuletzt waren soziale und politische Faktoren entscheidend. Landesherren hatten Interesse daran, religiöse Einheit als Instrument der Stabilität zu nutzen. In manchen Territorien bedeutete religiöse Pluralität politische Fragilität. In solchen Kontexten konnten antitrinitarische Gemeinden leicht zum Sündenbock werden. Andererseits nutzten einige Adlige die neue Lehre als Mittel zur Unabhängigkeit gegenüber Kirchenzentren oder zur Profilierung gegenüber politischen Rivalen. So lag die antitrinitarische Bewegung nicht ausschließlich in den Händen von Intellektuellen, sie band soziale Schichten, Drucker, Juristen und lokale Machthaber ein. Die Folge war eine Mischung aus intellektueller Debatte und Machtpolitik, theologische Schriften, Scholastik, öffentliches Streitgespräch, gerichtliche Verfahren und gelegentlich blutige Exekutionen bildeten ein Gesamtbild. In dieser Gemengelage formierte sich eine eigenständige unitarische Identität, die theologisch anspruchsvoll, organisiert und schriftlich präsent war und dadurch zwangsläufig auf entscheidende Widerstände stieß. Die Szene in Rakau und die dramatischen Ereignisse in Genf zeigen, wie aus einer theologisch-technischen Frage ein europäisches Konfliktfeld werden konnte, in dem Glaubenslehre, Meinungsfreiheit und staatliche Macht scharf aufeinander prallten. Von hier aus spannten sich die Debatten weiter, wurden theologischer Ernstfall, diplomatische Herausforderung und kulturelles Signal zugleich. Weiterführende Kontroversen zeigen, wie die konkreten Argumente gegen die Dreieinigkeit formuliert wurden, welche biblischen Texte herangezogen wurden und wie Lutheraner und Calvinisten diese Auslegungen konterten und institutionell beantworteten. Die Auseinandersetzungen blieben dabei nicht nur akademisch, sondern berührten Leben, Karriere und die Grenzen erlaubter Rede. Die theologische Auseinandersetzung drehte sich nicht nur um abstrakte Begriffe, sie war eine Frage der Schriftinterpretation und hier trennten sich die Linien scharf. Antitrinitäre Denker forderten die traditionelle Dreieinigkeitslehre mit einer kombinierten Strategie, insistente Berufung auf den biblischen Monotheismus, Hervorhebung der Menschlichkeit Jesu und eine rationale wörtliche Auslegung zentraler Texte. Um ihre Argumente nachvollziehbar zu machen, zogen sie eine Reihe von Bibelstellen heran und bauten daraus Argumentationsketten, die von ihren Gegenspielern systematisch beantwortet wurden. Erstes Kernargument: Gott ist einzig. Als Belege nannten Unitarier häufig Deuteronomium 6,4, höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einer. Jesaja Kapitel 44, Vers 6, ich bin der Erste und ich bin der Letzte, außer mir ist kein Gott. 1. Korintherbrief Kapitel 8, Verse 4 bis 6, es gibt keinen anderen Gott außer dem einen, für uns gibt es nur einen Gott, den Vater, und einen Herrn, Jesus Christus. Markus Evangelium Kapitel 12, Vers 29, Jesu Bestätigung des Höre Israel. 1. Timotheusbrief Kapitel 2 Vers 5. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Maleachi Kapitel 2 Vers 10. Ein Aufruf zur Einigkeit. Haben wir nicht alle einen Vater? Diese Verse erklären Unitarier so. Die Schrift stellt den einen Gott als Ausgangspunkt jeder Gottesrede dar. Wenn die Heilige Schrift durchweg den Gottesnamen in Singularen und als einzigartige Person gebraucht, dann sei die Dreieinigkeit als Lehre späterer theologischer Reflexion anzusehen, nicht als biblische Grundwahrheit. Der Rakauer Katechismus fasst diese Linie zusammen. Gott ist absolut einer. alle Rede von Vater, Sohn und Geist bezeichnet Funktionen oder Titel, nicht drei gleichrangige göttliche Personen. Lutheraner und Calvinisten konterten mit anderen Texten und mit hermeneutischen Prinzipien. Sie verwiesen Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Johannes Evangelium Kapitel 20, Vers 28, Thomas, mein Herr und mein Gott. Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 3, der Sohn ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens, Titusbrief Kapitel 2, Vers 13, unsere große Gott und Heiliger, Jesus Christus, in manchen Lesarten. Diese Verse, so die orthodoxe Auslegung, belegen eine göttliche Eigenschaft oder Identität des Sohnes, die nicht auf bloße Funktion reduzierbar ist. Zudem argumentierten die Trinitätsvertreter historisch-theologisch. Die frühe Kirche habe diese Texte zusammenlesend eine personale Dreieinigkeit erkannt, die die biblische Offenbarung konsistent macht. Zweites Kernargument: Präexistenz und Person Christi. Unitarier leugneten die präexistente selbstständige Person des Logos. Sie zitierten Texte, die die Geburt, das Wachsen und die Sterblichkeit Jesu betonen. Lukas Evangelium Kapitel 2, Vers 52, Jesus nahm an Weisheit zu. Hebräerbrief Kapitel 2, Verse 14 bis 17, Jesus wurde Fleisch, teilte menschliche Natur. Johannes Evangelium Kapitel 17, Vers 3, das ewige Leben ist, dich, den alleinigen wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus zu erkennen. Markus Evangelium Kapitel 10, Vers 45, der Menschensohn, zum Lösegeld für viele Hingab gelesen als Sendung, nicht als ontologische Präexistenz. Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 22, Jesus von Nazareth, Mann, durch den Gott Zeichen und Wunder wirkte. Fausto Sozzini, Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 1, nicht als Beweis einer zweiten göttlichen Person. Das Wort sei eine göttliche Kraft oder Eigenschaft, Gottes Selbstmitteilung, nicht eine zweite, von Gott unabhängige Person. Er und andere betonten außerdem 1. Timotheusbrief Kapitel 2, Vers 5, ein Mittler ist Mensch Jesus Christum, zugunsten einer klaren Unterscheidung zwischen dem einen Gott und dem von Gott berufenen Menschen Jesus. Die Trinitätsbefürworter hielten dem entgegen, dass Johannesevangelium und Paulusbriefe gerade die Präexistenz und Göttlichkeit des Logos lehren. Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 58, ehe Abraham war, bin ich. Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 1, Philipperbrief Kapitel 2, Verse 6 bis 11, Christus in göttlicher Gestalt, der sich aber erniedrigte, bilden für sie eine zusammenhängende Lehre. Auf philippischen Text verweisen sie, um sowohl Präexistenz als auch Selbsterniedrigung zu belegen. Der Sohn habe göttliche Würde und habe sie zur Menschwerdung nicht aufgegeben. Sozinianer erwiderten, Philipper 2 sei christologische Hymne, die die Erniedrigung des von Gott erhöhten Menschen schildert und das Sein in göttlicher Gestalt sei anders zu verstehen als metaphysische Koexistenz. Drittes Kernargument, Erbsünde und Sühnelehre. Unitarier lehnten traditionelle Vorstellungen von Erbsünde und stellvertretender blutiger Sühne ab. Sie führten Texte an, die Gottes Gnade, die Bekehrung des Einzelnen und das Vorbild Christi betonen, Ezekiel 18,20, die Seele, die sündigt, die soll sterben, der Sohn soll die Schuld nicht tragen des Vaters, Hesekiel 33, Verantwortlichkeit des Einzelnen, Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 16, Gottes Liebe sendet den Sohn, damit jeder, der glaubt, ewiges Leben habe. 1. Johannesbrief Kapitel 3, Vers 16, Liebe als Vorbild, Matthäus Evangelium Kapitel 5, Verse 44 bis 45, Gottes Gnade für alle. Aus diesen Versen zogen Unitarier die Schlussfolgerung, dass Gott nicht einen unschuldigen Menschen nötig habe, um von göttlichem Zorn versöhnt zu werden. Vielmehr sei das Werk Jesu moralisch, exemplarisch und erzieherisch. Er lehrte, er litt und bewirkte durch sein Leben eine Wendung der Herzen. Das Rakauer Lehrbuch betont die ethische Wirkung des Kreuzes gegenüber einer rechtlich satisfaktorischen Lesart. Gegner antworteten mit Passagen, die stellvertretende Sühne nahelegen, Jesaja 53, das leidende Gottesknechtslied, Römerbrief Kapitel 3, Verse 25 bis 26, Gott hat dargestellt, um seine Gerechtigkeit zu zeigen, 2. Korintherbrief Kapitel 5, Vers 21, Gott machte den, der keine Sünde kannte, zur Sünde für uns, Galaterbrief. Kapitel 3, Vers 13, Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes erlöst. Markus Evangelium, Kapitel 10, Vers 45, calvinistische Theologen betonten biblische Rechtssprache. Schuld, Strafe, Sühnung. Sie interpretierten diese Texte literal und historisch, Jesus habe stellvertretend gesühnt. Unitarier warfen den Gegnern vor, allegorisierend oder juristisch in Texte hineinzulesen, die ursprünglich andere Kontexte hatten, sie verlangten stattdessen eine kohärente Lesart, die den einen Gott nicht in mehrere Personen teilte. Methodisch verbanden Antitrinitarier exegetische Präzision mit einem rationalen Appell, wo die Septuaginta oder griechische Formulierung unklar sei, prämierten sie den hebräischen Monotheismus. Wo die Texte anthropomorph erscheinen, lasen sie Gottes Einzigkeit. Fausto Sozzini schrieb ausführlich über hermeneutische Regeln. Man müsse die Schrift mit der Schrift auslegen, widersprechende Lesarten zugunsten des klaren Monotheismus prüfen und vernünftige Voraussetzungen wie das Verbot, Gott der Selbstwidersprüchlichkeit auszusetzen, beachten. Gegner kritisierten diese Methode als selektiv. Sozzini und Gefährten reihten Verse aneinander, die isoliert wirken konnten, aber die biblische Gesamtrede in den Augen der Orthodoxie nicht abbildeten. Damit entfesselten sie intensive exegetische Debatten, in denen jede Seite das Gewicht einzelner Verse und deren Kontexte strittig machte, Fakultätsgutachten verfasste und Flugschriften austauschte. Die persönlichen Geschichten ließen die Theorie lebendig werden. Fausto Sozzini verließ Italien und wirkte in Polen, wo seine Briefe und Kommentare systematisch wurden. Lelio Sozzini hatte schon früher argumentativ die Basis gelegt. Michael Servetus wiederum wählte eine schriftstellerische Direktheit, die in Genf mit dem Tod beantwortet wurde. Andere, wie die polnischen Brüder, arbeiteten institutionell, Akademie, Katechismus, Druckerei. Auf der Gegenseite sammelten lutherische und reformierte Akademien Gegenwerke, organisierten Disputationen und suchten Landesherren als Vollstrecker kirchlicher Normen. Die theologische Analyse war also zugleich ein Ringen um Deutungshoheit, um die Frage, welche Interpretation die zum Christentum gehörende sei und darum, welche Deutungsfreiheit Räume für Abweichung zulassen durften. Die Kontroverse endete nicht in bloßer Scholastik. Sie veränderte Praktiken, welche Schriften gedruckt werden durften, wer Lehrstühle besetzen durfte und welche Grenzen für Predigt und Privatexegese galten. Dort, wo Obrigkeiten die Einheit als stabilitätsrelevante Größe betrachteten, wurde theologische Abweichung zur politischen Herausforderung. Die Argumente selbst, Skrupel an attributiven Textstellen, Unterscheidung zwischen Funktion und Person, Betonung des Heils als moralischer Wirkung, blieben wirkmächtig und setzten die Bühne für die nächsten Konflikte, in denen nicht nur Theologen, sondern ganze Gemeinden und Staaten verstrickt wurden. Die Reaktionen waren so verschieden wie die politischen Landschaften Europas. In Genf und anderen reformierten Städten führte die Verbindung von städtischer Disziplin und theologischer Einheit zu harten Maßnahmen, öffentliche Zensur, Prozesse und in Extremfällen Todesurteile. Servetus' Fall blieb symbolisch, Calvin sah ihn als notwendig, um Irrlehre zu stoppen, Kritiker sahen darin das Zeichen eines autoritären Stadtrats, der theologische Abweichung mit strafrechtlichen Mitteln behandelte. In lutherischen Territorien artikulierte sich der Widerstand oft konfessionell. Synoden bestätigten trinitarische Formeln, Universitätsfakultäten produzierten Widerlegungen und Landesherren setzten verhängte Verbote und Exilierungen durch. In Polen-Litauen zeigte sich eine andere Dynamik, die frühe rechtliche Offenheit ermöglichte Wachstum, doch das Gleichgewicht war fragil. Die Rakauer Akademie wurde ein Zentrum unitarischer Ausbildung und Publizistik. Zugleich machten die Publikationen die polnischen Brüder angreifbar. Mit der Gegenreformation und veränderten politischen Konstellationen verschlechterte sich ihre Lage. Akademische Zensur, Druckverbote und schließlich politische Entscheidungen führten zur Schließung der Akademie und zur schrittweisen Enteignung und Vertreibung vieler Anhänger. Die Kirche und der Staat arbeiteten dabei in unterschiedlichen Formen zusammen, je nachdem, wie stark die Herrscher konfessionell gebunden waren. Polemik und Schriftschlacht griffen auf andere Regionen über. In England prägten antitrinitarische Texte die Diskussionen während und nach den Bürgerkriegsjahrzehnten. John Biddle und andere wurden verfolgt, aber ihre Arbeit trug zur Bildung eines späteren unitarischen Bewusstseins bei. In den Niederlanden sorgten Druck- und Exilnetzwerke dafür, dass Rakauer Schriften auf fruchtbaren, aber umstrittenen Boden fielen. Die Debatten beeinflussten juristische Konzepte der Meinungs- und Gewissensfreiheit. Einige Intellektuelle begannen, religiöse Toleranz als politisches Prinzip zu verteidigen. Nicht zuletzt, weil Verfolgungen so leicht in politische Instabilität münden konnten. Diese Reaktionen formten kein einheitliches Bild. Manche Orte schlossen sich der harten Linie an, andere boten Schutz oder duldeten Diskussionen. In jedem Fall aber hatten die Kontroversen zur Folge, dass theologische Differenz zu einer öffentlichen Angelegenheit wurde, die Drucker, Professoren, Magistrate und einfache Gemeindemitglieder betraf. Die Art und Weise, wie man mit Antitrinitariern umging, prägte damit die Entwicklung religiöser Öffentlichkeit, staatlicher Macht und schließlich die späteren Debatten um Gewissensfreiheit und Religionspluralität und setzte die Bühne für weitreichende Veränderungen in den kommenden Jahrzehnten. Die Nachwirkungen dieser Kontroversen reichten weit über die unmittelbaren Prozesse, Verbote und Exile hinaus. Eine erste Folge lag in der Konsolidierung konfessioneller Identitäten. Lutheranische und reformierte Körperschaften reagierten nicht nur durch Repression, sondern durch systematische Theologiebildung. Konkordienformeln, Orthodoxie-Lehrbücher, Synodalakten und Katechismen präzisierten, was zur jeweiligen Bekenntnisidentität gehörte und was als heretisch galt. Diese Schärfung half, die innere Kohärenz der jeweiligen Konfessionen zu stärken, trug aber auch zur religiösen Fragmentierung Europas bei. Jeder Sieg in der polemischen Öffentlichkeit markierte zugleich eine klarere Grenze zur andernlei Lehre. Intellektuell setzte die antitrinitäre Auseinandersetzung Impulse für die Entwicklung moderner Exegese und eines skeptisch-rationalen Zugangs zur Schrift. Die Unitarier forderten eine strengere Schrift-Zuschrift-Lesart, genauere philologische Begründungen und eine Vernunftorientierung, die spätere Bibelkritik mit vorbereitete. Das Ringen um Wortlaut, Kontext und Gewicht einzelner Verse beförderte philologische Genauigkeit. Drucker, Übersetzer und Kommentatoren mussten reagieren, Wortbedeutungen prüfen und alte grammatische und textkritische Fragen neu aufrollen. Damit trug die Kontroverse mittelbar zur Professionalisierung theologischer Forschung bei. Politisch und juristisch waren die Folgen ambivalent. Einerseits rechtfertigten manche Obrigkeiten weiterhin kirchliche Disziplin und Strafmaßnahmen als Mittel zur Aufrechterhaltung der Ordnung. Servetus' Hinrichtung blieb ein warnendes Beispiel dafür, wie eng Blasphemie, Häresie und öffentliche Sicherheit verknüpft wurden. Andererseits förderten die Exzesse Gegenstimmen, die Gewissensfreiheit und Toleranz politisch und philosophisch verteidigten. Pierre Bayle und andere Kritiker verurteilten die Verfolgung Andersdenkender. John Locke formulierte in seinem Brief über die Toleranz ein Argumentarium, das Abwehrgründe gegen religiöse Zwangsmaßnahmen lieferte, auch wenn Locke in der praktischen Reichweite seiner Toleranz Grenzen zog. Die Debatten um Antitrinitarier machten somit deutlich: Religiöse Verfolgung war nicht nur eine theologische, sondern eine politische Frage, die Stabilität und Legitimität des Staates berühren konnte. Auf institutioneller Ebene führte die Erstarkung unitarischer Ideen zu einer transnationalen Diaspora. Nach der Schließung der Rakauer Akademie und dem zunehmenden Druck in Polen flüchteten viele Unitarier in die Niederlande, nach England und in andere Gebiete. Dort entwuchsen aus den gepflanzten Kreisen neue Gemeinden und intellektuelle Netzwerke. In England trugen John Biddle, später Joseph Priestley und andere dazu bei, antitrinitarische Überlegungen weiterzuentwickeln. In Nordamerika fanden Unitarier in Teilen Neuenglands neue intellektuelle Wirkungssphären. Erst die lange, wechselvolle Geschichte von Exil und Publikation machte aus einer regionalen Reformbewegung eine dauerhafte konfessionelle Alternative. Die Wirkung auf die religiöse Kultur war tiefgreifend. Der Sozinianismus bot ein Modell für eine vernünftige Religion, die Ethik, Vernunft und historisch-kritische Lesen der Schrift in den Mittelpunkt rückte. Diese Betonung trug zur Herausbildung eines liberalen Protestantismus bei, dessen Schwerpunkte im 18. und 19. Jahrhundert in Theologie, Bildung und öffentlichen Debatten sichtbar wurden. Zugleich entstand eine Gegenbewegung der Orthodoxie, die theologische Rationalisierung als geistigen Unfriede und Gefährdung der Heilswahrheiten verurteilte. Dieses Spannungsverhältnis zwischen Freiheit des Denkens und Bewahrung christlicher Kernlehren begleitet die europäische Religionsgeschichte bis in die Moderne. Nicht zu unterschätzen ist die intellektuelle Folge in Gestalt großer Einzelgestalten, die, manchmal heimlich, manchmal offen, antitrinitarische Neigungen handelten. Isaac Newton etwa formulierte theologische Notizen, die antitrinitarische Züge tragen, sie blieben größtenteils privat, zeugen aber von der Verbreitung dieser Fragen auch in wissenschaftlichen Kreisen. Die Tatsache, dass bedeutende Naturphilosophen und Gelehrte theologische Grenzen prüften, veränderte das Gesicht intellektueller Öffentlichkeit. Religion war nicht mehr allein Sache der Pfarrer und Theologieprofessoren, sondern Thema breit gestreuter gelehrter Debatten. Historiografisch werden die Antitrinitarier heute oft als Wegbereiter späterer religiöser Pluralität und moderner Gewissensfreiheit gesehen, aber auch als Beispiel für die Ambivalenz von Reform. Sie öffneten Räume für Erkenntnis und Gewissen, provozierten zugleich staatliche Reaktionen, die Gewalt und Ausgrenzung legitimierten. Der Rakauer Katechismus, die Schriften von Fausto Sozzini, die Flugschriften Servetus und die englischen Traktate bilden zusammen eine Quelle, die sowohl theologische Neuerungen als auch die Kosten des Andersseins dokumentiert. Schließlich ist die längerfristige Bedeutung praktisch kultureller Natur, die Kontroversen um die Dreieinigkeit trieben Fragen nach religiöser Pluralität, nach der Rolle von Vernunft in Glaubensfragen und nach den Grenzen staatlicher Einmischung in intime Überzeugungen voran. Ob durch akademische Auseinandersetzung, juristische Prozesse oder theologische Publizistik, die Debatten formten die Idee, dass Glaubensmeinung und Gewissen einen öffentlichen Status beanspruchen, der Schutz verlangt. Diese Einsicht hat Europa und die atlantische Welt auf unterschiedliche Weise verändert und prägt bis heute, wie Kirchen, Staaten und Individuen mit religiöser Verschiedenheit umgehen. Das war der Sozinianismus-Podcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform und besuchen Sie uns auf sozinianismus.de für weitere Informationen. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie kritisch.